der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Oh Gott, ich darf nicht so lachen.
Es ist
Leute,
Karfreitag.
Es ist Karfreitag, Black Friday, wenn diese Folge erscheint.
Ja. Wir haben diese Folge schon deutlich früher aufgenommen, deswegen sind wir so gut drauf. Normalerweise sind wir heute natürlich nicht so fröhlich.
Aber wir sind schon in der Passionszeit.
Das stimmt, aber ich meine, 40 Tage Trübsal ist auch, also…
Traurig. Deswegen muss man zwischendurch auch lachen. Also wir hoffen, ihr habt trotz Tanzverbot einen guten Karfreitag. Mhm. Interessant ist ja, dass immer das Thema wird heute auf Social Media sein. Es darf nicht getanzt werden, Tanzverbot. Und darüber wird jedes Jahr diskutiert. Das ist gähnend langweilig, finde ich. Mhm. Aber in diesem Jahr gab es einen Extratag, der 29. Februar. Wenn ihr also 365 Tage im Jahr tanzen wollt, dann ist dieses Jahr die Möglichkeit.
Ach, Gott sei Dank. Sonst kommt man einfach zu kurz. Aber gut.
Apropos, wir kommen zu kurz. Welches Thema kommt beim Thema Rassismus auch zu kurz?
Wow, das ist eine super Überleitung,
Sarah. Mega.
Heute geht es um anti-asiatischen Rassismus. Ein Thema, was selten besprochen wird, weil bei Rassismus hat man immer so Bilder im Kopf und hat man immer so bestimmte Personen auch im Kopf, die darüber sprechen. Und heute sprechen wir aber mit einer Person, die sich mit diesem Thema besonders gut auskennt. Sarah stellt sie jetzt vor.
Alena Höfer. Alena Höfer war von 2020 bis 2024, also bis Anfang diesen Jahres, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für interkulturelle Theologie an der Ruhr-Universität Bochum und ist seit Anfang des Jahres Referentin für Frauenpolitik und intersektionalen Feminismus am Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen. Alena war auch schon sehr aktiv auch in der Vereinten Evangelischen Mission bei uns. Sie war Freiwillige im wunderschönen Tansania und war dann auch Jugenddelegierte und Jugendvertreterin in diversen Ausschüssen und so. Und genau, ist also der VEM auch sehr nah und ist selber eben auch Person of Color, wird asiatisch gelesen, kommt aus der zweitschönsten Stadt Deutschlands, das ist die Stadt, in der ich lebe, Essen. Wir wissen ja, die schönste Stadt Deutschlands, das ist Oberhausen.
Oberhausen.
Genau, ja.
Also
der
laut
total genervt.
Laut Sarah.
Das ist wirklich wunderschön, ja. Also
wir wissen ja wohl alle, dass die schönste Stadt Deutschlands Hamburg ist.
Also wenn Leute mich fragen, woher kommst du, sage ich ja immer mit Strahlen in den Augen Oberhausen, ja.
Und wenn Leute mich fragen, dann sage ich immer, ich wohne in Wuppertal, aber ich komme aus Hamburg.
Aha, so. Und dann wollen aber Menschen, interessieren sich nie für Oberhausen. Deswegen wird Oberhausen in meinen Augen viel noch schöner. Also jedenfalls, Alena kommt aus einem Teil von Essen, der gar nicht so weit weg ist von Oberhausen. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Alena hat nämlich promoviert zu dem, im weitesten Sinne auch zu dem Thema, oder gar nicht so im weitesten, auch im näheren Sinne, zum Thema anti-asiatischen Rassismus. Der Titel ihrer Doktorarbeit lautet Transkulturelle Theologien, Netzwerkdynamiken und Deutungsmacht und Aushandlungen am Beispiel von Korean Americans.
Super spannend.
Dissertationen müssen immer komplizierte Titel haben. Richtig. Sie hat sich auf jeden Fall viel mit anti-asiatischem Rassismus beschäftigt. Es war ein hochspannendes Gespräch. Mhm. Ich habe sehr viel gelernt und seitdem merke ich auch immer wieder, dass ich immer wieder auch betone, gerade auch bei uns im VEM-Kontext, wo wir ja Kirchen in Asien, Afrika und Deutschland auch haben, also 39 Kirchen, die meisten unserer Kirchen kommen aus der Region Asien. Und wir reden sehr viel über antischwarzen Rassismus und immer wieder kommen mir jetzt Gedanken auch, wir müssen noch mal mehr über antiasiatischen Rassismus sprechen, denn den gibt's und der wirkt auch auf viele Menschen in Deutschland.
Und deswegen, wenn euch das auch interessiert, hört gerne rein in das Gespräch.
Ja, und da bist du auch schon live bei uns hier in Wuppertal, Alena. Es ist total schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast und wir schon an unserem Kaffeeautomaten unseren ersten Kaffee hier miteinander genossen haben. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir starten direkt mit den drei Fun Facts, die man nicht über dich googeln kann. Was hast du mitgebracht?
Oh, das war ziemlich schwierig für mich, weil das Erste, was mir eingefallen ist, sind immer Dinge, die ich nicht bin. Aber ich wollte nicht mit was Negativem starten, also habe ich dann noch mal ein bisschen länger nachgedacht. Und das Erste ist, ich habe keinen Orientierungssinn.
Ah, ich auch.
So wie Sarah.
Nein, ich habe auch einen schlechten Orientierungssinn. Und dein Orientierungssinn, Sarah, ist besser, als du denkst.
Na, du hast auch schon mal gesagt, ich könnte mich auf dem Fußballfeld verlaufen.
Das mag sein. Okay, zurück zu Alena. Du hast keinen Orientierungssinn.
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin letztens von Essen, und Essen ist eigentlich meine ursprüngliche Heimatstadt, zu dem Ort, wo ich wohne, in Witten gefahren. Und das Navi hat mich umgeleitet, weil es einen Stau gab und ich hatte fast keinen Akku mehr. Ich habe dann auf meinem Handy alles auf dunkel gestellt, damit ich möglichst mit dem restlichen Handy-Akku und dem Navi nach Hause komme. Denn wäre das Handy ausgegangen, dann wäre, glaube ich, vorbei gewesen. Dann hätte ich niemanden anrufen können. Hätte ich irgendwo gestanden und dann...
Und wir sind auch so abhängig von dieser neuen Technologie. Ne? Also wenn ich mir überlege, dass unsere Eltern früher einfach mit Landkarte und einfach offensichtlich angeborenem Orientierungssinn losgefahren sind, ohne zu wissen, wohin. Ja,
also sind aber auch öfter mal im Kreis gefahren, oder? Also
ja, und Väter fragen ja nicht nach dem Weg.
Das stimmt. Als ich den Führerschein gemacht habe, hat meine Mutter mir eine Landkarte, eine Straßenkarte von Deutschland in die Hand gedrückt und gesagt, das packst du mal ins Auto und das erste Jahr fährst du ohne Navi.
Ah, ja, ja.
Hat aber leider nicht so viele Früchte getragen.
Tja, okay, cool. Nächster Fun Fact.
Ich schreibe gerne in Bücher. Also nur in meine eigenen, nicht in die Bibliotheksbücher, keine Angst.
Freundschaftsbücher?
Oder? Ja, also Poesiealbum auch. Aber ich kaufe mir gerne Bücher und dann markiere ich es in Bücher hinein, schreib rein, mach Eselsohren rein. Voll. Ich finde es richtig cool, wenn die gebraucht aussehen.
Ja.
Und dann, wenn ich wieder reingucke, weiß ich direkt, ah.
Und wenn da der stand das, auch so richtig durch ist.
Genau.
Ich markiere und dann bei besonders wichtigen Stellen mache ich noch so ein Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen mache ich auch.
Oder Post-its, aber davon gibt es in manchen Büchern so viel, dass das eigentlich auch, da ich da eigentlich auch den Überblick verliere.
Ja, ist bei mir auch so.
Ja, cool.
Und du machst aber auch so Notizen.
Ja, fand ich gut, finde ich blöd, das ist meine Kritik.
Letztens hat sich meine Tochter von mir das Buch Homo Faber ausgeliehen von Max Frisch, das habe ich in der Schule damals lesen müssen. Und dann habe ich ihr das Exemplar gegeben, was bei mir halt noch im Bücherregal stand, aus meiner Schulzeit. Und da habe ich auch, was ich da reingeschrieben habe. Also auch in meiner Schulhandschrift, ne, also diese komische Handschrift, die alle Teenager-Mädchen so haben, diese extrem runde. Ja, und da habe ich auch Sachen reingeschrieben, und ich dachte, meine Güte. Aber ja, finde ich cool. Ja.
Cool. Jetzt bin ich gespannt, ob ich beim dritten Fun Fact auch noch mithalten kann.
Ah, ich glaube, da sind wir echt unterschiedlich.
Okay.
Ich habe noch mitgebracht, ich bin eine Beobachterin. Also wenn ich irgendwo reinkomme in eine neue Situation, dann bin ich nicht so diejenige, die sagt, ha, hier bin ich. Mhm. Ich bin eher so diejenige, die reinkommt und keiner merkt es und ich guck erstmal so, welche Atmosphären gibt es, welche Spannungen, wer kann mit wem. Und ich brauche so ein bisschen, bis ich warm geworden bin, bis ich alles so gecheckt habe und dann bin ich richtig da.
Und jetzt meinst du, so bin ich nicht? Das ist interessant. Nee,
so bin ich eher. Also ich kann mich da gut mit identifizieren. Ich bin auch eher, dass ich eher gucke, erstmal die Situation lese, die Stimmung so auf mich wirken lasse und dann gucke, welche Rolle nehme ich jetzt ein. Ich bin auch super anpassungsfähig dann, weil ich genau abgecheckt habe, was gerade läuft und dann, ja.
Wisst ihr, dass ich als Teenager mich mit Freundinnen früher auf die Treppe des Cinemax gesetzt habe? Das Cinemax Essen ist ziemlich groß, dann gibt es eine große Treppe davor und früher gab es noch nicht dieses Einkaufszentrum davor. Und dann haben wir uns da hingesetzt und stundenlang Leute beobachtet. Aber das war mehr so, das war nicht so atmosphärisch. Das
es ging eher so um zu lästern. Ja,
das wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber ungefähr so, ja.
Es ist aber lange genug her, Sarah.
Aber ich glaube, wenn ich in den Raum komme und sage, hey, hier bin ich, also erstmal glaubt, ach ja, ist auch, geht ja nicht um mich. Naja, ich glaube, es ist auch viel überspielen. Aber ich nehme schon auch Sachen wahr, aber anders, das stimmt schon.
Du machst es beides gleichzeitig. Mhm.
Obwohl ich eigentlich nicht so Multitasking bin, aber da vielleicht, naja. Egal, es geht um dich, Alena. Schön, tolle drei Fun Facts,
finde
ich.
Ja, absolut.
Das sind auch Dinge, die kann man, glaube ich, selten über Menschen googeln. Deswegen ist es umso schöner, dass unsere GästInnen immer sich auch so viel Gedanken machen und solche Sachen mitbringen. Cool. Alena, wir haben dich eingeladen zum Thema anti-asiatischem Rassismus. Auf unserem Blog www.rassismusundkirche.de hast du vor, boah, ich weiß gar nicht, schon 2 Jahre her, mal einen Blogbeitrag auch zu dem Thema geschrieben. Und im letzten Jahr ist auch von Hami Nien das Buch rausgekommen, Das Ende der Unsichtbarkeit, warum wir über anti-asiatischen Rassismus sprechen müssen, im Ullstein Verlag. Und es ist so das erste Buch, erzähltest du uns gerade vor Aufnahme auch nochmal, das über anti-asiatischen Rassismus im deutschen Kontext oder aus dem deutschen Kontext heraus geschrieben worden ist. Es ist ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen in Deutschland betrifft. Aber, jetzt kommt der falsche Versprecher, scheinbar nicht so richtig interessiert oder es einfach wenig dazu gibt, weil wir uns sehr, sehr viel mit antischwarzem Rassismus beschäftigen. Und da aber auch, ja, das irgendwie so ein bisschen gefühlt hinten rüber kippt. Denn wenn man anti-asiatischen Rassismus googelt, kommt man tatsächlich auch relativ schnell sogar auf deinen Blogbeitrag bei uns. Was ja auch nochmal zeigt, das ist wie, wenn man White Saviorism googelt, kommt man auch schnell auf einen Beitrag übrigens auf unserem Blog, weil das so Themen sind, über die tatsächlich nicht so viel geschrieben wurde. Vielleicht nochmal für all die, die diesen Blogbeitrag nicht gelesen haben, was versteht man eigentlich darunter und vor allem, wer ist davon eigentlich betroffen beziehungsweise negativ benachteiligt, denn das trifft ja, glaube ich, nicht an alle Menschen zu, die Wurzeln auf dem gesamten asiatischen Kontinent haben.
Ja, 2 große Fragen direkt am Anfang, aber du hast schon ganz viele wichtige Punkte genannt. Anti-asiatischer Rassismus ist erstmal eine Form von Rassismus und ist strukturell verankert, institutionell verankert, betrifft die Alltagspraxis, betrifft die alltäglichen Erfahrungen, das Miteinander, so wie ich sagen würde, alle anderen Formen von Rassismus auch. Und dementsprechend sind die Funktionsweisen auch ähnlich. Es geht um eine Homogenisierung von einer bestimmten Menschengruppe. Es geht um rassistische Stereotypisierungen, Diskriminierungen, Deprivilegierungen. Und ich würde sagen, der Unterschied dieser verschiedenen Form ist lediglich, dass es unterschiedliche Geschichten gibt und unterschiedliche Narrativen, wie sich dieser Rassismus dann konkret zeigt. Und für anti-asiatischen Rassismus könnte ich Beispiele nennen. Da geht es zum Beispiel um die Sexualisierung oder Desexualisierung von asiatisch gelesenen Körpern. Wenn wir zum Beispiel an Filme denken oder auch an Assoziationen, die kommen, dann werden Männer häufig desexualisiert und feminisiert. Und Frauen werden exotisiert und sexuell aufgeladen. Da gibt es dann zum Beispiel 2 unterschiedliche Typen. Einmal verbunden mit dem Bild der Lotusblüte, der willigen, der unterwürfigen asiatischen Frau. Und weil es jetzt auch in unserer Kirche viel um sexuellen Missbrauch geht, finde ich es wichtig, hier an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, dass diese rassistischen Stereotype, die da entstehen, natürlich auch ein größeres Potenzial bieten, dann sexuellen Missbrauch zu erleben oder sexuelle Übergriffe im Kleineren zu erleben, weil es eben diese Assoziationen gibt. Und das andere Bild ist das der Dragon Lady. Das ist so die gibt es häufig in Filmen vor allem, das ist die verruchte asiatische Frau, meistens alleinstehend, ungebunden, die Männer für ihre eigenen Zwecke umgarnt, auf so einer sexuellen Ebene, damit die letztendlich das tun, was sie wollen. Und in beiden Bildern haben sowohl Männer als auch Frauen in der Regel keine Familien, keine festen Beziehungen. Und ja, das ist so ein Beispiel. Dann gibt es zum Beispiel auch noch den Mythos der Vorzeigemigration. Ich glaube, da kommen wir später nochmal detaillierter drauf zu sprechen. Es gibt das Bild der gelben Gefahr, vor allem in der Corona-Pandemie wurde das wieder aufgenommen. Dabei ist das ein ganz altes Bild, eigentlich schon aus dem 13. Jahrhundert, das immer mal wieder hervorgehoben worden ist. Ja, und das spielt irgendwie mit der Assoziation. Aus dem Osten kommt eine Gefahr, eine Welle, die den ganzen Westen überschwemmt und niedermacht im Prinzip. Und dann gibt es halt so Assoziationen wie bestimmte Essensgewohnheiten, bestimmtes Aussehen, bestimmte Arbeitsfelder, in denen Asiatinnen und asiatisch gelesene Menschen vor allem arbeiten. Und da ist natürlich dann immer das Problem, wenn man danach sucht, dann findet man natürlich die Stereotype auch bestätigt, was aber dann die Tatsache verdeckt, dass viele andere Menschen eben auch in anderen Bereichen arbeiten. Vielleicht so viel erstmal zu der Frage, was ist antiasiatischer Rassismus? Ja, wer ist betroffen? In der Tat, Asien ist ein Kontinent, ein heterogener Kontinent, und unter dem Begriff antiasiatischer Rassismus werden nicht alle inkludiert. Das bezieht sich vor allem auf ostasiatische und südostasiatische gelesene Menschen. Und ich sage explizit gelesen, weil es nämlich keinen Unterschied macht, ob die Person in Deutschland geboren ist oder tatsächlich irgendwie sich selbst noch mit dem Kontext verbunden fühlt. Und es kann auch passieren, dass vor allem Menschen mit einem indigenen Hintergrund als asiatisch gelesen werden und dementsprechend auch antiasiatischen Rassismus erfahren. Also die Stereotypisierung hängt nicht mit der tatsächlichen Herkunft zusammen. Das ist zum Beispiel eine ganz große Frage, was ist zum Beispiel mit Indien? Indien wird häufiger unter antischwarzem Rassismus geführt, natürlich auch in Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte, die Indien hat und so weiter, aber Indien liegt eben in Asien.
Ja, und auch gegenüber westasiatischen Menschen, ne? Also das ist dann auch, also wie du schon sagst, ist ein sehr heterogener Kontinent. Wie nennt man, was ist das dann für eine Art von Rassismus?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also was ist Westasien? Ich würde jetzt mal sagen, manchmal wird auch der Begriff Nahe Osten benutzt, also Iran, Irak, Syrien, Türkei. Und in den Medien ist da eher von antimuslimischem Rassismus die Rede. Also wenn wir uns, weiß ich nicht, die Diskussion um Hanau anschauen, dann ist es antimuslimischer Rassismus. Niemand erwähnt, dass diese Länder in Asien liegen. Mhm. Und niemand würde von antiasiatischem Rassismus sprechen.
Und die Menschen müssen nicht mal muslimisch sein dafür.
Ja, genau.
Das genau.
Das ist ja nicht so, als wären das alles nur Muslime, die aus diesem Kontext kommen oder Wurzeln dort haben.
Ja, genau. Also ich habe Kolleginnen, die arbeiten zu syrisch-orthodoxen Gemeinden und die erzählen immer wieder, dass es eine wichtige Aushandlung dieser Gemeinden ist, dass sie sich davon abgrenzen, nicht muslimisch zu sein, weil sie ständig muslimisch gelesen werden und entsprechende Gewalterfahrungen erleben. Mhm. Verbal vor allem.
Ich habe letztens in so einem Zeitschriftenladen am Bahnhof, ich bin öfter mal in so Zeitschriftenläden am Bahnhof, war eine Zeitung, ich weiß gar nicht genau, ob sie Bunte oder die Gala oder so war, da war auf jeden Fall Kate drauf, also hier Williams Kate. Und Williams Kate. Mir fiel gerade ihr Name
dem,
nicht.
Dem William ihm seine Kate.
Die natürlich eine eigenständige Frau ist, deren Nachnamen ich gerade nicht kenne.
Die auch irrelevant ist, weil jetzt ist sie doch Prinzessin.
Prinzessin Kate. Ja, warum habe ich nicht einfach Prinzessin Kate gesagt? Naja, egal. Jedenfalls hatte sie ein gelbes Kleid an und sie empfing irgendwelche Gäste aus Asien, ja. Und dann stand irgendwie da drunter und sie waren und sie hatte halt dieses gelbe Kleid an und dann bei diesem schönen Kleid könnte man jetzt gleich ganz gelb werden vor Neid. Mhm. Das war auch so, wo ich dachte, das ist subtil versteckt und trotzdem auf dem Titelbild einer Zeitung. Und das hat mich schon auch ziemlich erschrocken, weil das so, ja, weil es so wirkt und vermutlich, würde ich fast behaupten, von über 90% der Menschen überlesen wird.
Ja, auf jeden Fall. Da hat zum Beispiel Corientation e.V., das ist ein super Verein, und die haben auch eine Homepage, eine Analyse darüber gemacht, wie mit verschiedenen asiatischen Rassismen in der Medienberichterstattung in Bezug auf Corona gespielt worden ist. Und da kommt unter anderem auch die Farbe Gelb raus. Ich glaube, es war der Stern, der da so eine asiatisch gelesene Person mit Gasmaske und Handy im roten Cape, also rot, auch die Anspielung auf den Kommunismus, und dann in dicker, fetter, gelber Schrift. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, was auf Gelb stand, aber nach dem Motto, dass das Virus eben aus China kommt. Ah, Made in China war es. Mhm. Und das spielt natürlich auf dieses Bild der gelben Gefahr, die uns alle überrollt. Das ist vor allem in der Corona-Pandemie ganz stark wieder aufgenommen worden.
Naja, und die Farbe Gelb, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, die hat halt auch ihren Ursprung aus den Rassentheorien der Kolonialzeit, ne? Also schwarze, weiße, rote, gelbe, Gott hat sie alle lieb. Das singen wir ja auch noch im Kindergottesdienst. Aber es sind natürlich keine tatsächlichen Hautfarben, sondern das sind rassistische Konstrukte, die erschaffen worden sind, um von weißen Menschen alle anderen Menschen auf dieser Welt zu unterdrücken und ihre eigene Macht zu erheben. Das ist ja auch nochmal, finde ich, wichtig in dem Zusammenhang zusammen. Denn natürlich ist kein Mensch gelb. Also ist ja auch Quatsch. Also auch kein Mensch ist rot. Und es ist auch nicht mal ein Mensch weiß oder schwarz. Naja, anderes Thema. Aber zurück zu diesem Thema. Was ich daran so spannend finde, ist, bei der VEM haben wir ja 39 Mitgliedskirchen. Und viele davon, also davon kommen ja nur 7 aus Deutschland und 14 aus Afrika und der Rest aus Asien.
So ungefähr.
Das heißt, unsere meisten Kirchen sind auf dem asiatischen Kontinent und viele davon in Indonesien. Und in Indonesien zum Beispiel gibt es dann eben ja auch das Phänomen, dass es einen sogenannten Rassismus gegenüber Menschen aus Westpapua gibt. Also Westpapua, ein Teil von Indonesien, das kannst du eigentlich viel besser alles sagen als ich, Thea. Red mal weiter.
Melanesische Bevölkerung, die sich von der Eigenidentität auch eher zum melanesischen oder pazifischen Teil der Welt zählen würde, von ihrer Identität her, aber halt Teil von Indonesien ist. Also dort leben indonesische StaatsbürgerInnen, die allerdings in Indonesien auch aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Identität auch Diskriminierung erfahren. Und diese Diskriminierung geht ja dann aus von asiatischen Menschen, also von Menschen aus Java, Sumatra, Borneo und so weiter. Spricht man da auch von Rassismus? Also wenn es nicht von Weißen ausgeht, sondern von Menschen, die vielleicht anderenorts selber von Rassismus betroffen wären?
Das ist eine komplexe Frage und ich habe ja ein bisschen Bezug auch zur Vereinten Evangelischen Mission und in allen Veranstaltungen, in denen es um das Thema kommt genau diese Frage auf. Wie ist das eigentlich? Was ist das? Wie benennen wir das? Und ich erlebe da auch ganz unterschiedliche Debatten. Ich glaube, das Problem dahinter ist, und ich will gar nicht sagen das Problem, sondern der Trend ist, dass wir Rassismus an der Differenzlinie von Schwarz und Weiß zunächst begreifen. Ja. Das liegt aus meiner Sicht zum einen daran, dass die Geschichte schwarzer Menschen sowohl in den USA als auch im Kontinent Afrika als auch dann weltweit natürlich eine besondere Geschichte, eine besondere Verstrickung mit Kolonialismus hat und der Rassismus und die Logik von Rassismus an diesem Beispiel besonders eindrücklich und besonders gut dargestellt werden kann. Das führt aber eben dazu, dass alles, was dazwischen ist, was eben auch Teil der Rassentheorie, die weiterhin reproduziert wird, ist, unsichtbar gemacht wird. Also wir reden sehr selten über Rassismus gegen auch Sintizi und Romnia, aber eben auch antiasiatischen Rassismus, weil ich habe das Gefühl, dann wird es noch komplexer. Denn, wie du gerade schon gesagt hast, gemäß der Erfindung dieser Rassentheorie sind Asiatinnen dazwischen. Also nicht weiß genug und nicht schwarz genug, irgendwie dazwischen. Das heißt, es gibt von Asiatinnen und asiatisch gelesenen Menschen auch ausgeübten, reproduzierten Rassismus gegenüber schwarzen Menschen. Aber eben auch die Erfahrung von Rassismus gegenüber weißen Menschen. Und das macht es total ambivalent und komplex. Und ich muss sagen, ich bin jetzt natürlich keine Westpapua-Expertin. Mhm. Aber ich würde immer sagen, es gibt ein bestimmtes Credo, was Rassismus ist, was Rassismuskritik ist, nämlich immer die Erfindung einer Legitimation, dass eine Gruppe privilegiert ist und durch rassistische Legitimation die Möglichkeit hat, andere Gruppen systematisch auszubeuten. Und dann gibt es so Grenzbereiche. Immer die Frage, wo hört eigentlich Rassismus auf und wo fangen andere Diskriminierungen an? Und das betrifft vor allem so die Frage, wann reden wir über Race als soziales Konstrukt und wann reden wir über Ethnizität? Und Ethnizität ist meistens mit Kultur verbunden, mit Kulturrassismus. Da kommen wir in eine Gemengelage, da können wir häufig gar nicht genau bestimmen, was ist das jetzt eigentlich? Und ich glaube, genau da befinden wir uns in dieser Frage, was ist das jetzt eigentlich zwischen Indonesien und West-Papua?
Und wie würdest du Race von Ethnizität abgrenzen?
Also jetzt aus meiner wissenschaftlichen Perspektive würde ich sagen, Race umfasst eine, also basiert auf Rassentheorie und homogenisiert ganz unterschiedliche Ethnien miteinander und schafft bestimmte Narrative. Und ich würde sagen, Ethnizität ist das kleinere davon. Mit dem Unterschied, dass es ein soziales Konstrukt in zwei Richtungen sein kann. Einmal eine Selbstidentifizierung, also es gibt ja viele Menschen, die sich mit einer damit identifizieren können, chinesisch-deutsch zu sein und bewusst sagen, China ist meine, das sind meine Wurzeln, das ist meine Herkunft, da ist meine Kultur, das möchte ich gerne praktizieren. Dann würde ich von Ethnizität sprechen, aber es kann eben auch ja in so eine rassistische Ethnizität im Sinne von Kulturrassismus gehen, dass und es da verschwindet
als quasi Rasse benutzt wird,
genau, sozusagen. Genau, dass es eben nicht unterschieden wird. Mhm. Und in Bezug auf West-Papua würde ich immer sagen, wenn es dann nur um die Debatte des Begriffs geht, dann bin ich keine Freundin davon, weil ich mir denke, es muss um den Inhalt gehen. Und wenn die Menschen, die betroffen sind, sagen, sie erfahren Rassismus, kann ich total d'accord damit gehen zu sagen, das ist Rassismus, weil es geht uns ja nicht um den Begriff an sich. Also es geht mir schon darum, dass der Begriff nicht verwässert wird. Aber ich habe gar nichts dagegen, dass Menschen aus der Papua sagen, das ist Rassismus. Mhm. Weil es mir da wichtiger ist, dass es um die Inhalte geht, dass deutlich wird, welche Ungerechtigkeit, welche Ungleichheit da passiert. Und wenn wir dann auf einmal nur noch über den Begriff reden, anstatt über den Inhalt, ist überhaupt nichts gewonnen.
Ja, das ist ja auch ein Ablenkungsmanöver.
Ne? Ja, genau.
Und wie sieht's dann zum Beispiel, ich muss noch ein bisschen jetzt auf die Differenzierung des asiatischen Kontinents eingehen, wie sieht's dann zum Beispiel mit Japan aus? Also Japan hat ja selber kolonisiert. Wenn jetzt Menschen mit japanischen Wurzeln in Deutschland sind, erfahren die hier Rassismus? Können die hier Rassismus erfahren? Oder würde man sagen, nee, du kommst ja aus Japan oder deine Vorfahren kommen aus Japan und Japan hat ja selber kolonisiert. Da kann man jetzt nicht im rassistischen System benachteiligt werden, weil man ja diese Geschichte gar nicht hat. Sind jetzt ein bisschen komplexe Fragen, ne? Aber
ja, ich versuch's mal gut auf den Punkt zu bringen. Genau, Asien hat eben eine breite Kolonialgeschichte. Nicht alle Länder sind kolonialisiert worden. Es gibt Länder, die sind semi-kolonialisiert worden, wie China. Da gab es zum Beispiel die Musterkolonie Kiaochu, die deutsche Kolonie gewesen ist eine Zeit lang. Es gibt Länder, die wurden nicht von Westmächten kolonialisiert, wie Korea. Und es gab Länder wie Japan, die selbst kolonialisiert haben, weil sie gemerkt haben, weil Japan gemerkt hat, wir müssen werden wie der Westen, um nicht selbst kolonialisiert zu werden. In dem Zuge hatte Japan eben auch unterschiedliche Kolonien.
Unter anderem Indonesien.
Ja, Indonesien auch, Korea. Genau, wo bin ich stehen geblieben?
Ich hatte gefragt, ob Menschen jetzt mit japanischen Wurzeln Rassismus erfahren können.
Ja, genau. Und da genau an diesem Beispiel wird dann eben gut deutlich, dass Politik und Rassismus auch zusammenhängen. Je nachdem, wie die politische Lage sind, erfahren Menschen mehr oder weniger Rassismus. Und mit Fokus auf Deutschland würde ich sagen, es gibt natürlich einen Japan-Hype. Also Sushi-Restaurants sind en vogue. Es gibt einen großen Hype, was bestimmte Musikstile, bestimmte Kleidungsstile angeht. In Düsseldorf zum Beispiel gibt es ein großes Japan-Viertel. Deswegen würde ich trotzdem immer sagen, dass auch japanische oder japanisch gelesene Menschen antiasiatischen Rassismus erfahren, weil es sich bei antiasiatischem Rassismus eben um eine Homogenisierung handelt. Die Menschen auf der Straße unterscheiden eben asiatisch gelesene Menschen nicht, auf wo sie jetzt wohl herkommen. Das können die Menschen nicht. Das ist auch Resultat eines Nicht-Lernprozesses, würde ich mal sagen. Und was in dem einen Kontext als positive Deutung gesehen war, bedeutet aber nicht, dass Japanerinnen keinen Rassismus erfahren. Und trotzdem eben, weil antiasiatischer Rassismus eben größer gefasst ist und strukturell gefasst ist, nicht selbst auch diese Rassismen erfahren, die andere asiatisch gelesene Personen auch erfahren.
Und dieser Hype ist ja auch eine Exotisierung, was ja auch eine Wirkweise von Rassismus
absolut
ist. Ja, auch wenn ich Sushi liebe.
Mhm.
Ja, es ist aber dennoch ein, es ist etwas Fremdes, es ist nicht unser Eigen, es ist und damit ja eben gleich so genau wirkt, wie das sind die anderen und das sind wir, ne? Also das ist das fremde, exotische Essen der anderen oder der Hype um Kleidung oder um Schminke oder um irgendeinen Style oder so. Es ist ein wir und die anderen und das ist ja, also diese Trennung, die bleibt ja und darum geht's ja auch.
Und nicht nur
total.
Das und, Entschuldigung.
Nee, ich wollte nur noch hinzufügen, das ist ja auch manchmal das Perfide von Rassismus, die anderen, ich sag mal, die Dominanzgesellschaft kann aussuchen, wann sie sich wessen bedient. Also wann ist etwas positiv und wann ist etwas negativ konnotiert. Das bestimmen ja Betroffene nicht selbst.
Richtig, da wollte ich nämlich jetzt auch drauf eingehen. Also auch wenn wir über Japan sprechen, wird ja auch häufig darüber gesprochen, wie modern und technologisch fortschrittlich dieses Land ist und so weiter. Also, ne, das ist ja nicht einfach nur so ein asiatisches Land, sondern die sind richtig weit. Aber auch, was du sagst mit diesen vermeintlich positiven Vorurteilen, jetzt springe ich ein bisschen, aber weil wir einfach gerade da sind. Es gibt ja auch gerade, was asiatisch gelesene Menschen betrifft, viele vermeintlich positive Vorurteile, ne? Also die sind alle fleißig, die sind so diszipliniert, die haben eine hohe Leistungsbereitschaft, ne? Also da und auch da ist es ja so, wie du zu Anfang gesagt hast, wenn man hinguckt, findet man auch Bestätigung für diese Vorurteile. Aber warum ist das trotzdem Rassismus und warum kann das auch trotzdem schädlich und sogar gefährlich sein? Auch wenn man dann, auch wenn man sagt, ja, das kann gar nicht Rassismus sein, weil wir sagen ja, was gut ist an denen.
Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man hört immer wieder, antiasiatischer Rassismus sei positiver Rassismus. Und ich wehre mich gegen diesen Begriff, denn Rassismus kann niemals positiv sein. Rassismus ist immer destruktiv und ist immer zerstörerisch und gewaltvoll. Und diese positive Konnotierung sagt vermeintlich aus, naja, es gibt bestimmte Formen von Rassismus, die eben dann doch gehen. Und dann, das ist dann vielleicht gar nicht mehr so ein starker Rassismus. Aber wo kommen wir denn dahin? In eine Hierarchisierung von Rassismus zu sagen, die einen, die machen ganz schlimme Rassismuserfahrungen und die anderen vielleicht ein bisschen weniger schlimme Rassismuserfahrungen. Und wenn wir einmal darüber nachdenken, dann ist das genau die Reproduktion der rassistischen Logik, der wir alle unterliegen. Und deswegen rede ich nicht gerne über diesen Begriff des positiven Rassismus. Und das, was du gesagt hast, diese Imagination von den fleißigen sich hocharbeitenden Menschen, das wird gerne zusammengefasst unter dem Mythos der Vorzeigemigration.
Ja, Model Minority. Ja.
Genau, genau. Und das hat halt unterschiedliche Schwierigkeiten. Zum einen wird Klassismus auf jeden Fall damit unsichtbar gemacht. Es übersieht, dass Asiatinnen vielleicht und asiatisch gelesene Menschen einen bestimmten Bildungsgrad, eine bestimmte Position erhalten können, aber nicht darüber hinaus. Sie können keine Leitungsposition, sie können nicht in gehobene Position so einfach gelangen. Und es übersieht, dass viele Menschen auch eben in den Niedriglohnsektoren in Deutschland und weltweit arbeiten. Wenn wir zum Beispiel an die ganzen asiatischen Migrantinnen denken, die in den 70er Jahren in die Krankenhäuser, in den Bergbau und so gegangen sind, dann waren das nicht die hochgebildeten Menschen. Und was ich daran auch ganz perfide finde, ist, es schafft so ein Bild davon, dass es an dir selber liegt, an deinem eigenen Fleiß liegt, etwas zu werden in Deutschland. Und diese Fokussierung darauf, dass das quasi dann individuelles individuelle Verantwortung ist, übersieht, dass aber eigentlich dieser Mythos der Vorzeigemigration eine Verobjektivierung ist und gar nichts mit dem Individuum zu tun hat. Und das macht natürlich auch ganz psychisch total viel mit den Betroffenen, vor allem mit der zweiten Generation, die diesen Druck eben auch von den Eltern bekommen hat.
Und gerade auch mit Kindern, ne? Also ja, du spürst total. Ja schon als Kind, dass in was für eine Schublade du gesteckt bist. Und diese Erwartung, die empfindest du ja vermutlich auch als Druck, sie jetzt erfüllen zu müssen.
Mhm. Ja. Ja, ja, du bist ein asiatisch gelesenes Kind, also hast du in Mathe gut zu sein. Ja. Das bist du dann nicht so. Und ja, wenn du es nicht bist, dann, ja. Und
ich würde noch einen Punkt hinzufügen, den ich nämlich sehr wichtig finde. Ich glaube, dass dieses Bild auch dazu führt, dass die Community von Menschen of Color gespalten wird. Mhm. Wenn wir anfangen, als Menschen of Color Hierarchisierungen zu ziehen und zu sagen, die einen erfahren mehr Rassismus als die anderen, das eine ist schlimmer als das andere, schaffen wir Spaltungen. Und in meiner, das, was ich bisher verstanden habe von antiasiatischem Rassismus, ist, dass das genau dazu geführt hat, dass antiasiatischer Rassismus unsichtbar gemacht worden ist, weil viele sagen, ja, aber wir sind ja nicht so schlimm betroffen wie schwarze Menschen.
Richtig.
Und eigentlich ist es genau eine Reproduktion von Rassismus.
Es ist genau die Reproduktion des Rassenkonstrukts. Also genau das, was Rassenkonstruktionen und die Ideologie schaffen wollte. Sie wollte schaffen, dass die in Anführungsstrichen weiße Rasse ganz oben steht und alle anderen untergeordnet sind. Und dabei war es letztendlich auch egal, in welcher Reihenfolge, weil also der Gedanke dahinter war, um es mit Immanuel Kant zu sagen, die weiße Rasse ist der Mensch in seiner absoluten Vollkommenheit. Und die Wirkweise dessen ist, alle anderen sind untergeordnet. Und natürlich wurden die auch hierarchisiert, aber letztendlich entspringen sie alle einem Urgedanken. Und der Urgedanke ist, weiße Menschen stehen oben. Und davon, und das will natürlich Rassismus auch. Rassismus will, dass alle anderen, die nicht zu dieser Vollkommenheit gehören, dass die untergeordnet sind. Aber indem die sich, also weil wenn die sich jetzt alle verbünden würden, dann ist das natürlich die absolute Mehrheit. Und deswegen will Rassismus eigentlich auch, dass all diejenigen, die benachteiligt sind durch das rassistische System, sich nicht verbünden, weil weiße Menschen eigentlich in der Minderheit sind, von der Anzahl her. Deswegen funktioniert Rassismus ja auch, indem sich Menschen of Color auch gegenseitig unterdrücken und sich nicht solidarisieren, weil natürlich sind Menschen of Color auch selber von Rassismus sozialisiert und geprägt und haben auch Rassenideologie verinnerlicht. Und deswegen finde ich gerade auch Empowerment-Trainings für Menschen of Color so wichtig, weil es da auch eben darum geht, solidarisiert euch, also und schafft Bündnisse und seht, dass ihr alle durch das rassistische System benachteiligt seid. Und natürlich müssen wir auch über Colorism und über unterschiedliche Auswirkungen von Rassismus reden, aber was uns eigentlich alle eint, ist, dass wir vom Weißsein ausgeschlossen sind.
Ja, absolut.
Also wir haben jetzt viel über, wir haben über den historischen Kontext gesprochen, wir haben über die Unterschiede auch in diesem sehr heterogenen Kontinent gesprochen und die unterschiedlichen Kontexte und Hintergründe, die es gibt. Aber wir haben auch viel über persönliche Erfahrungen gesprochen. Und ich würde gerne noch mehr auf die systematische und institutionelle Ebene auch zu sprechen kommen, weil natürlich erleben Menschen antiasiatischen Rassismus in der Schule, bei der Arbeit, genauso wie im persönlichen Kontext. Und gerade Institutionen wie, also du kommst aus dem universitären Bereich, bist aber auch in der Kirche, die sich für, also sagen wir mal Uni, rational, progressiv oder auch Kirche, sehr weltoffen, solidarisch, wohltätig auch sehen, haben vielleicht nicht so den Blick für den Rassismus und in diesem Fall den antiasiatischen Rassismus, der auch in ihnen steckt, weil sie sich selber quasi für die die Vorzeigeinstitutionen eigentlich halten, ne? Aus diesem Eigenverständnis heraus. kann es sein, dass es gerade für solche Institutionen besonders schwierig ist, diesen eigenen Rassismus zu erkennen?
Ja.
Zu benennen und auch zu thematisieren für sich?
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ich erlebe auf der einen Seite etwas Positives, nämlich dass Rassismus und weitergefasst Diversität zunehmend in der Theologie, und ich kann jetzt nur von der Theologie sprechen, denn das ist die Wissenschaft, aus der ich komme, und die anderen kenne ich nicht, dass es so langsam kommt und sich erfreulicherweise unterschiedliche Disziplinen anfangen damit auseinanderzusetzen. Wir haben zum Beispiel an der RUB jetzt einen Alttestamentler, der sich mit postkolonialer Exegese auseinandersetzt, was ich sehr begrüße und eine wunderbare Entwicklung finde. Noch sind es eher Einzelfälle, aber ich merke da eine Bewegung. Es verändert sich etwas. Ich denke, das liegt auch das hängt auch damit zusammen, dass Rassismuskritik in der Gesellschaft sprachfähiger geworden ist.
RUB ist die Ruhr-Universität Bochum.
Ja, danke für die Ergänzung, das stimmt. Ja, für mich ist das schon so ein geläufiges Wort. Aber ich habe ja angefangen, mich mit anti-asiatischem Rassismus und Kirche und Theologie intensiv auseinanderzusetzen und habe schnell gemerkt, im deutschsprachigen Raum gibt es dazu noch nichts. Mhm. Ich musste erst mal Richtung USA schauen und habe da gemerkt, das ist ein Thema, was die Asian American Theology weiter voranbringt, was da inhaltlich auch benannt wird, was reflektiert wird. Das passiert in Deutschland noch nicht. Und wir stehen in so einem Bruch. Das würde ich sagen, das ist der Bruch hin zu einer Dekolonialisierung der Epistemologien, nämlich zu der Erkenntnis, weiße Wissenschaft basiert eben auch auf bestimmten Vorbedingungen der Aufklärung, ist nicht die Objektivität par excellence, und wir sind an so einem Punkt, das aufzubrechen und zu merken, es gibt auch noch andere Formen, es gibt noch andere Zugänge zu Wissen, es gibt noch anderes Wissen, das anders funktioniert, aber genauso wissenschaftlich sein kann, genauso einen Wert haben kann, dass wir lange nicht gesehen haben, das unsichtbar gewesen ist. Aber dieser Prozess ist natürlich auch geprägt von Konflikten und von Streitigkeiten. Und natürlich wird in diesem Streit und werden in diesen Konflikten auch massenhaft Rassismen wieder reproduziert und herangeholt. Aber erstmal sehe ich da eine positive Entwicklung.
Das sind ja auch Menschen, die Wissenschaft machen. Und da sind dann ja auch Emotionen im Spiel. Ich kann mir auch vorstellen, das ist natürlich für manche auch ein sehr schmerzhafter Prozess. Gerade als Wissenschaftler in vielleicht schon, weiß ich nicht, 30 Jahre halt als lehrende Person in der Rolle zu sein. Und plötzlich merke ich, all das, was ich gelehrt habe und reproduziert habe, ist nur eine Perspektive und die wird jetzt in Frage gestellt. Das stößt natürlich selbstverständlich auf Abwehr und da kommen auch Emotionen ins Spiel. Und das gleichzeitig in einem Kontext, der Emotionen eigentlich nicht zulässt in der Wissenschaft. Das ist ja, stelle ich mir so vor, auch nochmal eine doppelte Hürde.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ich erlebe, dass eben diese Emotionen dann verwissenschaftlicht werden. Zu sagen, also die eigene Positionalität, was das mit einem selber macht, wird gar nicht so richtig reflektiert, sondern es wird direkt auf eine vermeintliche Wissenschaftlichkeit gehoben. Und dann passiert so ein Ping-Pong, dass sich gegenseitig Unwissenschaftlichkeit oder Wissenschaftlichkeit vorgeworfen wird. Und das ist genau das, was ich meinte mit diesem Bruch hin zu einer dekolonialen Epistemologie. Das zeigt es nämlich genau, dass es eben gerade aufbricht und dass das diese Reaktion hervorruft. Aber eben in der Wissenschaft geführt auf so einer vermeintlichen Objektivität. Und wenn man genau hinschaut, ist es im Endeffekt gar nicht so objektiv. Und ich glaube, wir müssen auch nochmal neu definieren, was objektiv in diesem Sinne eigentlich bedeutet. Ich bin eine totale Verfechterin davon, dass wir nicht alles total verflüssigen können und sagen, alles ist subjektiv und alles ist irgendwie individuell. Aber ich glaube, wir können auch nicht mehr sagen, es gibt die eine Wahrheit, es gibt die eine Objektivität. Und ja, vor diesen Herausforderungen steht Wissenschaft, vor allem Geisteswissenschaft aktuell.
Kannst du selber sagen, wo die Grenze da ist zwischen Objektivität und Subjektivität? Das ist ja auch total schwer. Wie ordnest du das für dich so ein?
Also was ich versuche in meinen Schriften ist zunächst einmal sichtbar zu machen, woher komme ich, welche Positionen vertrete ich und aus welchen Perspektiven heraus spreche ich. Und auf dieser Basis, dieser Voraussetzung heraus kann ich eben eine gewisse, ich sage mal, normative Objektivität heraus entwickeln, von der heraus ich auch kritisiert werden kann oder ich andere kritisieren kann. Aber ich finde es ganz wichtig, das zu benennen. Ich kann ja durchaus mich hinstellen und sagen, ich schreibe jetzt aus einer weißen, männlich dominierten Perspektive, aber dann habe ich es einmal benannt, dann ist es mir einmal bewusst und meinen Leserinnen auch bewusst und sage dann von da aus, entfalte ich meine Argumentation und die kann ja durchaus stichhaltig sein, fundiert sein oder eben auch nicht, dann kann ich sie kritisieren, aber ich habe einmal das Fundament benannt, auf dem ich stehe.
Und das ist ja eben das Problem, dadurch, dass man das eigene als die, wenn man das eigene als die Norm versteht und es nicht für nötig hält, zu benennen, passiert ja dann sowas, dass man davon ausgeht, dass die eigene Position, die eigenen Gedanken, das eigene Wissen als das Nonplusultra quasi dasteht.
Ja,
weil genau. Du aus einer Position der Normativität heraus sprichst.
Ja.
Und auch die Kirche, ja, die sich ja auch als Teil einer weltweiten Ökumene sieht, auch häufig, also durch, wir haben es ja auch in der VEM und grundsätzlich auch die Kirche Ökumene, auch diese Beziehungen, die man da sieht, die ist ja auch anfällig für sowas.
Alena, wie würdest du denn sagen, wie können denn Bildungseinrichtungen und auch Kirchen nun dazu beitragen, das Bewusstsein für die Thematik rund um antiasiatischen Rassismus zu schärfen? Gerade Leute, die uns auch hören, sind ja durchaus auch MultiplikatorInnen oder auch, ja, oder vielleicht auch so im privaten Umfeld. Aber auch strukturell. Was würdest du sagen, wie können wir dafür noch mehr Bewusstsein schaffen?
Ja, ich glaube, es braucht kein extra Format für antiasiatischen Rassismus oder auch generell die verschiedenen Formen von Rassismus. Aber es braucht eine Sensibilität, dass es diese unterschiedlichen Formen und diese unterschiedlichen Wirkungsweisen gibt, wenn wir uns mit Rassismuskritik insgesamt auseinandersetzen. Ich erzähle mal so ein Beispiel, was ich die letzte Woche erlebt habe, oder vorletzte Woche war das. Ich war in einem Gremium und da ging es eben um die Frage, wie können wir eigentlich diverser werden? Ich saß dort und ich würde mich selber mittlerweile als Person of Color bezeichnen. Und dann kam die Aussage, ja, wir müssen auf jeden Fall eine rassismuskritische Perspektive mit einbringen. Wir brauchen eine schwarze Person. Und ich war in dem Moment so baff davon, weil es eben genau das zeigt. Es wird Rassismus wird in Deutschland und auch in den Kirchen verhandelt an der Linie von Schwarz und Weiß und alles andere wird nicht betrachtet. Also es wurde überhaupt nicht gesehen, dass schon eine Person of Color in dem Team vor Ort dabei ist und etwas dazu sagen könnte. Und ich glaube, dafür brauchen wir eine Sensibilität. Das können wir nur schaffen über Rassismus-Trainings für alle. Und ich glaube mittlerweile, dass vor allem Leitende dann nochmal richtig intensive Trainings brauchen, in denen diese Komplexität auch einen Raum haben kann und benannt werden kann. Weil ich glaube, um diese unterschiedlichen Formen zu verstehen, brauche ich erstmal ein Verständnis dafür rüber, was ist eigentlich Rassismus und wie wirkt Rassismus. Das heißt, es ist irgendwie ja dann nochmal komplexer. Es ist die Komplexität der Komplexität. Und ich glaube, ich kann gar nicht alle Menschen da richtig mitnehmen, weil das eben auch eine hohe kognitive Leistung ist. Aber es ist wichtig, das zu verankern in den Systemen. Und ich glaube, was wertvoll wäre, wenn es Awareness-Konzepte gibt, wenn es standardisierte Leitlinien gibt, die eben ja unterschiedliche Formen berücksichtigen, was auf der einen Seite nach innen eine Schulung, eine Sensibilität ist, aber nach außen eben auch das Zeichen von Kirche, hey, wir sind aware. Wenn ihr zu uns kommt, weil es gibt nicht viele asiatisch gelesene Personen in der Landeskirche, das hat eben auch einen Grund. Und wenn ich diese Standards vorweisen kann, dann macht das vielleicht Landeskirche auch nochmal attraktiver, weil es den Anschein macht, Menschen haben sich damit auseinandergesetzt, vielleicht könnte das auch ein sicherer Ort für mich sein, weil ich weiß, die Menschen wissen darum und ignorieren das nicht. Vielleicht erstmal so weit.
Danke.
dann schau doch mal so ein bisschen, wenn diese Maßnahmen, diese Strategien, diese Initiativen gemacht würden, wie sieht dann die Kirche aus für dich? Wie sieht dein Traum von Kirche aus?
Oh, ich glaube, ich wünsche mir eine dynamische Kirche. Eine Kirche, die nicht nur um sich selber und ihre Strukturen und ihren Schrumpfungsprozess kreist, sondern ja, eine Kirche, die sich was traut, die mutig ist. Und vielleicht mache ich es mal ganz konkret.
Mhm. Unbedingt.
Gottesdienste, sonntags, morgens Gottesdienste sind die Norm. Die werden hochgehoben. Und eigentlich wünsche ich mir, dass wir von dieser Normierung wegkommen und sagen, alle Gottesdienste sind die Norm. Alle sind gleich. Also, dass wir zu einer Vielfalt von Gottesdiensten kommen. Dass wir sagen, der Krabbelgottesdienst ist die Norm. Der POC-Gottesdienst, der queere Gottesdienst. Alle Formen haben ihre Berechtigung und stehen gleichzeitig nebeneinander. Und es ist nicht, an erster Stelle steht der Sonntagsmorgensgottesdienst, zu dem alle hinkommen sind. Und dann gibt es noch die besonderen Extra-Gottesdienste. Nee, ich würde mir wünschen, dass sie alle nebeneinander stehen und alle gleichwertig sind und wir so Personen auch nochmal gleichwertig abholen können.
Vielen lieben Dank. Danke für all dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ich finde es vor allem immer sehr, ja, sehr, sehr wichtig und schön, hohe, komplexe wissenschaftliche Themen, in denen du dich auch mit deinen, also es sind ja deine Forschungsthemen auch auseinandergesetzt haben und die auch hörbar und ja, sichtbar zu machen für eine breite Masse an Menschen. Vielen lieben Dank, dass du da auch nicht in der Wissenschaft bleibst, sondern sie auch für Menschen greifbar machst. Ich empfehle an der Stelle nochmal auch dein Buch Schriftauslegung im Plural, interkulturelle und kontextuelle Bibelhermeneutiken. Da haben mehrere Menschen mit geschrieben. Du hast das gemeinsam mit Malte Kramer herausgebracht. Ich empfehle das auch immer, wenn ich in Pfarrkonventen bin, weil es wirklich sehr, sehr wenig Bücher gibt, die sich auch mit Interkulturalität, Rassismussensibilität auseinandersetzen. Du selber hast eben auch über antiasiatischen Rassismus in dem Buch geschrieben, aber es gibt unterschiedliche Beiträge in diesem Buch und gerade auch für Menschen, die predigen und Theologie lehren oder in dem Bereich arbeiten, empfehle ich dieses Buch immer sehr, sehr gerne. Deswegen auch an dieser Stelle und auch nochmal für unsere HörerInnen ein Hinweis auf den Blogbeitrag auf rassismusundkirche.de von dir zum Thema und auch das Buch Das Ende der Unsichtbarkeit von Hami Nien. Das verlinken wir alles nochmal. Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank dir.
Danke, dass ich kommen durfte.
Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.